Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Sondersendung am Ostermontag der Folge 467. Die alten Zuhörer wissen ja, dass wir, wenn auf unsere normalen Montagssendung, was ja eigentlich gar keine ist, aber da kommen wir gleich noch drauf, ein Feiertag ist, dann versuchen wir immer eine Stundensendung daraus zu machen mit einem speziellen Thema. Auch heute ist das wieder so. Ich habe es ja schon angekündigt, wir wollen mit Snowden ein Interview senden, welches anlässlich der CeBIT dieses Jahr aufgezeichnet wurde. Er war zugeschaltet, denn in Deutschland darf er sich ja nicht aufhalten. Vielleicht kann ich dazu auch gleich noch ein Wort verlieren. Aber erstmal zu einer Merkwürdigkeit. Nachdem ich mir das überlegt hatte, wenn wir am Ostermontag senden, also dann, wenn sich alle wieder auf die Arbeit vorbereiten, ist das ja ein bisschen doof. Ich habe gedacht, vielleicht macht es Sinn, unsere Ostermontag oder unsere Montagssondersendung schon Samstagabend online zu stellen, damit man dann auch die Zeit hat, die freien Tage, Sonntag, Montag, noch zum Anhören dieser Folge zu nutzen. Nachdem ich nun 25 Mal hin und her gedacht habe, habe ich gesagt, gut, das macht Sinn. Also, Sie können das jetzt schon am Samstag, Ostersamstag hören, obwohl es eigentlich die Montags-Sondersendung ist. Aber ich hoffe, das stößt bei Ihnen auf Gegenliebe. Ich halte es für sinnvoll. So, dann wollen wir gleich mal uns ein bisschen in das Thema einstimmen, und zwar Edward Snowden. Wir wissen ja alle, was er getan hat im positiven Sinne und dass viele Länder auf der Welt nicht bereit waren, ihn aufzunehmen, bis auf Russland. Nun mag man sich überlegen, ob das politische Gründe hat oder was auch immer. Es spielen ja viele Momente mit. Snowden selbst fühlt sich in Russland auf der einen Seite sicher, aber auf der anderen Seite möchte er am liebsten wieder in die Heimat zurück. Aber dort droht ihm Strafverfolgung und möglicherweise, fast lebenslange Haft. Und das will er natürlich nicht. Aber es gibt eventuell eine andere Lösung, die sich da abzeichnet. Nur, wir sollten einfach mal nochmal darauf zurückkommen, warum durfte Snowden denn nicht nach Deutschland? Warum hat man dem Mann, dem eigentlich der Nobelpreis gebührt, egal ob Friedensnobelpreis oder was auch immer, der hat uns auf der Welt die Augen geöffnet über die Schweinereien, die die Geheimdienste machen, teilweise sogar außerhalb der Kontrolle der Regierungen. Und so ein Mann wird verdammt und verteufelt und verjagt. Das kann eigentlich nicht und darf eigentlich nicht sein. Und warum ist es so? Nun, da gibt es ganz, ganz viele Gerüchte und Mutmaßungen und so weiter. Aber es ist ja auch gar nicht so einfach, dahinter zu kommen. Denn diejenigen, die es wissen, die sagen es nicht. Ja, und die es nicht wissen, können es nicht sagen. Auf jeden Fall hat das Bundesinnenministerium erklärt, dass es nicht stimmen würde, dass es Drohungen aus den USA gegeben habe, wenn Deutschland Snowden aufnehmen würde, dass dann die Zusammenarbeit der Geheimdienste eingeschränkt wird, dass es keine Geheimdienstinformationen mehr aus den USA für Deutschland geben sollte. Und das kann man glauben oder kann man nicht glauben. Wenn man dazu aber noch weiß, dass aus Berlin auch Stimmen laut geworden sind, die ganz klar gesagt haben, man wolle aber dennoch das Risiko nicht eingehen, weil man das ja nicht ausschließen könnte, dass die USA so reagieren. Naja, da kann man sich viel zusammendichten und zusammenreimen. Das ist alles ein bisschen, sagen wir mal, zumindest merkwürdig. Gut, jeder muss sich selbst seine Gedanken darüber machen. Ich mach's mir auch. Aber jetzt kommen wir zur eigentlichen Sendung, zum eigentlichen Inhalt. Tim Kuchenbecker war so nett und freundlich und hat auch noch die englischen Teile übersetzt, damit auch diejenigen, die dem Englischen nicht ganz so mächtig sind, dem Gespräch, dem Interview folgen können. Deswegen nochmal ein großer Dank an ihn. Aber nun hören wir erstmal rein, was da auf der CeBIT 2015 gesprochen wurde. In der ersten halben Stunde ist Glenn Greenwald, der Enthüllungsjournalist, der von Snowden die Informationen alle bekommen hat, neben anderen Journalisten allein. Und ab, ich glaube, Minute 31 sowas, ist dann auch Edward Snowden dabei. Viel Spaß.
All right, good afternoon, everyone.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie alle zu sehen. Alles hier ganz voll. Ich hoffe, dass Sie auch Platz zum Stehen haben. Geht es Ihnen gut, wo Sie sind? Machen Sie es sich gemütlich. Freut mich, Sie alle zu sehen. Es sind zwei Herren, die die Konversation auf der ganzen Welt für alle Zeiten geändert haben. Wir hier bei den Global Conferences oder überall auf der Welt, wenn wir von unserer Privatsphäre sprechen, von unseren Daten, von unserem Recht gesehen, nicht gesehen zu werden, von unserem Recht bekannt zu sein, vergessen zu werden, sind ihre Unterschrift Teil von jeder Konversation. Es geht um Edward Snowden und Glenn Greenwald, der Whistleblower und sein Gatekeeper. Heute sind sie mit dabei, physisch und virtuell. Und sie werden ihre Fragen beantworten und sie werden uns helfen, über eine schöne neue Welt nachzudenken, wozu uns keiner bisher eigentlich eingeladen hat. Ein großer Applaus also zunächst mal für den ersten Gast, Glenn Greenwald.
Hi Glenn. Hi.
Hallo Glenn.
The Gatekeeper.
Der Gatekeeper.
Sie haben einen interessanten Titel für mich gewählt.
You have been called that ever since this.
Den Titel habe ich nicht gewählt. Das werden Sie genannt, seit diese Affäre losgetreten wurde, seit diese Information an die Öffentlichkeit gekommen ist. Akzeptieren Sie diesen Titel?
Ja, sicher. Ich bin Journalist. Ich bin Journalist jeden Tag. Es geht um Informationen, die ich in meinem Besitz habe, die aus öffentlichem Wohl bekannt gegeben werden. Wenn eine Quelle zu Ihnen kommt, dann sagen Sie, das ist Information, die ich Ihnen gebe, die Sie nicht weitergeben dürfen. Das ist Information, die Sie weitergeben sollen und diese Information, wo Sie selber entscheiden müssen. Und als Snowden zu mir kam, habe ich gesagt, das ist ein Riesenarchiv von Dokumenten und wenn ich wollte, hätte ich das Ganze einfach aufs Internet setzen können. Das wollte er nicht tun. Er war der Meinung, das wäre keine verantwortliche Art und Weise, mit dem Material umzugehen. Er möchte, dass das alles mit journalistischen Kenntnissen bearbeiten. Und ich denke, dass er sehr verantwortungsbewusst war, dass er das so gemacht hat.
Warum haben Sie nicht alles veröffentlicht?
Ich glaube, es wäre nicht möglich gewesen. Es wäre sehr viel gewesen, was wir hätten freisetzen sollen. Zum Beispiel, was die NSA alles gesammelt hatte. Auch die E-Mails von Privatpersonen, Telefongespräche von Privaten. Anklage, dass sie irgendwie terroristisch tätig wären. Das wäre schrecklich, wenn wir das alles einfach ins Netz gesetzt hätten und die Privatsphäre gestört hätten.
Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie gegen die Privatsphäre dieser Leute verstoßen? Denn Sie haben Zugang zu diesen Informationen und keiner hat Ihnen die Erlaubnis gegeben, diese Information zu sehen.
Es gibt Zehntausende von Leuten, die in den Vereinigten Staaten, in der britischen Regierung, die auch auf diese Information Zugriff haben. Das heißt, wenn ich Sie haben als Journalist, der diese Information sehen kann, ich denke nicht, dass das Ihre Privatsphäre nicht weiterlich einschränkt. Aber ich glaube, wir sollten große Schritte machen, indem wir den Leuten dazu verhelfen, ihre Privatsphäre zu schützen, wenn sie sehen, wie sie verletzt werden.
Die Welt, in der wir heute leben, ist sie besser dran, aufgrund von dem, was Sie und André und der große Whistleblower selbst, Edward Snowden, gemacht haben. Ist die Welt heute besser dran?
Ja, sicher. Ich glaube, dass das Niveau der Demokratie größer ist, egal welche Meinung Sie sein mögen, über die richtige Art und Weise und den Umfang der Überwachung. Nur weil diese Regierungen dieses so konsequent durchgeführt haben, dass das Internet zu einer Massenüberwachungswaffe wurde, und dass wir in Demokratien praktisch debattieren können jetzt, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn Leute in aller Welt sind, überhaupt informiert sind über das, was geschehen ist, egal was sie halten von Terrorismus, Privatsphäre und so weiter, glaube ich, dass ein großer Vorteil für die Demokratie ist. Und ich glaube, wir sind sehr glücklich, dass wir das haben erreichen können.
Glauben Sie, dass Sie demokratisch sind? Nicht, was die politische Partei betrifft, aber als Unterstützer der Demokratie.
Gewiss.
Ja, wenn Sie zurück in die USA gehen und Sie kritisiert werden, dass Sie nicht patriotisch sind, was meinen Sie da dazu?
Mein großer Held, als ich ein Kind war, war Danny Osborne, der vor 55 Jahren Zehntausende von hochgeheime Unterlagen genommen hat, die bewiesen, dass die USA-Regierung die eigene Bevölkerung anlog über den Vietnamkrieg und eigentlich das tat, was Snowden gemacht hat. Er hat damals die Unterlagen an die New York Times gegeben, dass sie darüber berichten sollten. Danny Osborne wurde Verräter genannt, jemand, der die nationale Sicherheit gefährden würde, dass es unverantwortlich wäre, dass sich die Truppen in Gefahr bringen würden. Genau das, was über Snowden und mich auch gesagt wurde und jene, die daran gearbeitet haben, es wurde auch über Chelsea Manhattan gesagt. Jeden Whistleblower, der aufgetreten ist und Torturprogramm der amerikanischen Regierung aufgewiesen hat. Und
sind Sie der Daniel Ellsberg des 21. Jahrhunderts?
Snowden und Chelsea Manning sind es wohl. Das sind die, die wirklich das Risiko auch rechtlich gesehen auf sich genommen haben. Aber stattdessen, dass ich Komplize bin der Ungerechtigkeit, statt dass ich ihr ganzes Leben riskieren, dass sie ihren Mitbürgern sagen, wie sie leben. Ich glaube, dass sie Helden der Demokratie sind. Snowden und Manning würde ich gewiss darunter nennen.
Ihre Kritiker sagen, dass sie zu viel Macht haben, dass keiner sie gewählt hat, Gatekeeper zu sein, Schützer dieser Information.
Naja. Es gibt die Verfassung der Vereinigten Staaten und das erste Amendment, also der erste Zusatz, bedeutet, dass es eine freie Presse gebe und das hat die Vereinigten Staaten demokratisch bestätigt. Und außer dem Vereinigten Königreich haben alle Länder in der westlichen Welt eine ähnliche Unterlage, die die Pressefreiheit garantiert. Und das Ziel der Pressefreiheit ist genau das zu tun, was wir tun. Das heißt, sehr oft werden die Menschen, die politisch an der Macht sind, die Macht einsetzen, um Dinge zu verbergen, die der Öffentlichkeit zugänglich sein müssen. Und eine Demokratie kann nur überleben, wenn das nicht so ist. Und es wird ganz unterschiedlich ratifiziert durch die freie Presse und so weiter. Und es muss ein Licht geworfen werden auf das, was gemacht wird und was passiert.
Wie sieht es jetzt mit diesem Licht des Journalismus aus? Wie würden Sie den Zustand des Journalismus im Jahr 2015 beschreiben?
Für mich definiert sich das eigentlich als etwas, was ich am größten, das größte Verbrechen politischer Art bieten in unserer Generation oder dem überhaupt insgesamt ist die Invasion von Irak durch die amerikanische und englische Regierung. Wenn wir daran denken, wenn große Regierungen in aller Welt die eigene Bevölkerung anlügen, um einen Krieg zu rechtfertigen, das ist ein großer Teil dieser Geschichte. Es ist nicht nur, dass die Journalisten nicht untersucht haben, ob das richtig ist, sondern sie waren bereit, diese Lüge mit zu verbreiten. Und das war ein Teil, dass unsere großen Medieninstitute der Regierung viel zu nahe stehen und zu diensteilig sind ihnen gegenüber. Sie sollten doch eigentlich ein Gegengewicht darstellen, ein Gegner den Machtzentren gegenüber und nicht ein Dienstbote der Macht. Und wir haben die Bericht zugemacht, um diese Idee wieder neu zu beleben.
Wie stellen Sie sicher, dass die Journalisten unabhängig arbeiten?
Es geht darum, wie man seine Rolle einschätzt. Wenn Sie Regierungen oder großen Firmen erlauben, Ihnen vorzuschreiben, was Sie freigeben, was Sie enthüllen, dann haben Sie in Ihrer Unabhängigkeit geopfert und verloren. Oder wenn Sie sich als jemand sehen, der ein Gegner der Regierung sein kann, nicht um deren Freund zu sein oder deren Partner oder Mitarbeiter, sondern jemand, der Ihnen Gegnerschaft bietet, dann sind Sie die Unabhängigkeit des Journalisten.
Wie sieht es aus mit dem großen Geld? Intercept, Sie haben ein Projekt, das unterstützt wird von einem Milliardär. Können Sie der Welt sagen, Sie als Journalist können arbeiten ohne in Einfluss von diesem Herrn, der sehr, sehr reich ist?
Gewiss. Ich glaube nicht, dass irgendwann ein Eingriff seinerseits auch nur angedacht worden ist. Es kommt auf die Rolle an, die man selber sieht. Wenn Sie wirklich Journalist sein wollen und eine mit der amerikanischen Regierung sich anlegen wollen und andere wichtige Regierungen oder den großen Firmen, dann brauchen Sie Mittel. Sie brauchen Ressourcen, Sie brauchen Redakteure, die Ihnen helfen mit dem Journalismus, Sie brauchen Leute, die Ihre Operation der Sicherheit übernehmen. Und in den letzten 18 Monaten sind unsere rechtlichen Kosten aufgrund dieser ganzen Geschichte Millionen und Millionen von Dollars gewesen. Und wenn es eine Welt gäbe, wo man diese Institutionen überhaupt in Frage stellen können ohne diese Mittel, dann wäre das schön, aber ist nicht. Der Journalismus muss geschützt werden von den Gefahren, die sie können, und wir wollen gleichzeitig unabhängig bleiben. Ich glaube, es geht darum, wie viel eigene Überzeugung man hat.
Ihre Definition des Journalismus, ist das die traditionelle Definition, die wir aus unserer Jugend in den USA kennen? Es klingt so, als ob Sie Advocacy-Journalismus beschreiben. Sie sollen sich für Dinge einsetzen.
Die Konzeption des Journalismus in den meisten westlichen Ländern, in den Vereinigten Staaten und in England auf alle Fälle, ich glaube auch in Deutschland zum Teil, ist es, dass ein Journalist neutral sein soll.
Haben wir das gelernt so?
Wir haben vieles gelernt, die nicht mehr so ganz zutreffen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass dies ein ganz neues Verständnis des Journalismus ist. Es ist die ganz klare, langfristige Vorstellung von Journalismus. Die Freiheit der Presse wurde vor 300 Jahren, als man zuerst mal davon sprach als Begriff, war es nicht etwas, was diese kleine Gruppe von Journalisten machte, die für große Firmen arbeitete und neutral blieb. Es war das Gegenteil. Man konnte die Druckpresse benutzen, um gegen die an der Macht zu arbeiten. So ist Journalismus, so ist die Druckerpresse, die Zeitung, viele Jahrzehnte hindurch genutzt worden. Erst als Journalismus sehr stark in Firmen gefasst wurden, da sind diese Werte der großen Firmen, seid nett mit den Leuten an der Macht, wirklich durchgedrungen. Und ich glaube, das hat eigentlich den Journalismus von einer großen Leidenschaft abgeschnitten.
Transparenz. Kann man zu viel Transparenz haben?
Ja, sicher. Sie haben mich zuerst den Gatekeeper genannt, also den Torwächter, dass ich also nicht alle Unterlagen, die mir Snowden gegeben hat, genommen habe und sofort ins Internet gestellt. Die Tatsache, dass wir das nicht gemacht haben, teilweise, weil Snowden darauf bestanden hat, aber auch, weil wir der Meinung sind, dass es unsere Pflicht als Bürger nicht erfüllen würde, wenn wir es täten, zeigt, dass es eine gewisse Geheimhaltung gab, die wir als richtig betrachten, dass es Dinge gab, die nicht enthüllt werden sollte.
Wer sollte diese Entscheidung treffen, Glenn? Das wird ja debattiert im Moment. Wer entscheidet, was legitim, vertraulich ist und was nicht?
Es gibt in der Demokratie verschiedene Körperschaften, das entscheiden nicht nur ein Mensch. Regierungen treffen diese Entscheidung in der Zeit von 11. September. Da gab es eine Situation, wo fast alles, was die Regierung machte, von irgendwelcher Bedeutung klassifiziert war, vertraulich, hochvertraulich und von der Öffentlichkeit ferngehalten. Und das war sehr ungesund. Das war eigentlich etwas, was mit der Demokratie einfach nicht zusammenpasste. Und wenn ich mir Gedanken mache über Nacht, dann ist es nicht, haben wir zu viel Transparenz, sondern ich mache mir Gedanken über die Geheimhalterei, die überall auftritt. Man muss sprechen, denn die Leute, die an der Macht sind, werden das, was für sie peinlich sein könnte, natürlich verbergen wollen. Gerichte können dabei helfen, die freie Presse, ein Parlament, alle das können das helfen, nicht nur ein Mensch.
Gibt es da eine Gefahr mit jeder Enthüllung, die es gibt, mit jedem neuen Dokument, das enthüllt wird, an die Öffentlichkeit gegeben wird? Gibt es da eine Gefahr, dass gewisse Organisationen wie die NSA weiter in die Ecke gedrängt wird? Denn wir müssen wissen, dass ihre Technologie immer besser sein wird als unsere. Je mehr wir enthüllen, desto mehr wird aus unserer Welt eine Welt der Überwachung. Letzten Endes könnte jemand sagen, dass man mehr geschadet hat als geholfen.
Da bin ich nicht sicher. Dem Gedanken kann ich nicht ganz folgen. Es ist praktisch schon möglich, sich eine Welt vorzustellen, in der wir diesen Zustand der Überwachung hätten schlimmer werden lassen können. Das Motto des NSA, der Institution, so wie Fußballteams ein Motto haben, und deren ist alles sammeln. Nicht die terroristischen Kommunikationen sammeln, sondern viel sammeln, sondern alles sammeln. Und unsere Partner in Australien, Neuseeland und Kanada sammeln Milliarden von Angaben aus Telefon jeden Tag. Als wir begannen, machten wir uns nicht Gedanken, wie wir die Überwachung schlimmer gestalten könnten, sondern was passiert ist, ist, dass die Leute wie die an dieser Konferenz und auch einzelne Internetnutzer in aller Welt verstehen jetzt viel mehr über die Überwachungsmethoden und können sich davon schützen. Es sind zwischen den Regierungen Wände aufgestellt worden.
Wir befinden uns in Deutschland. Viele Deutsche wollten, dass Edward Snowden hier Asyl bekommen sollte. Aber das ist ja nicht passiert. Glauben Sie, dass Deutschland die freie Welt irgendwie fallen gelassen hat?
Ja, sicher. Vieles ist an Großartigem geschehen in den letzten 20 Monaten seit diesen Enthüllungen. Aber etwas vom war auch einiges Mal auch enttäuschend. Und die Geschichte dieses Ereignisses wird zeigen als eine schändliche Episode, dass die Länder und die Regierungen, die am meisten gewonnen haben aus den Risiken, die Edward Snowden eingegangen ist, das wird sicher die deutsche Regierung mit einschließen, die gelernt hat, wie sie selber überwacht worden sind, die Bevölkerung überwacht worden ist, die Firmen und die Kommunikationsinfrastruktur überwacht worden ist und wie sie sich dagegen schützen könnten. Dass diese Länder, die dadurch am meisten Gewinn hatten wie Deutschland, jene sind, die ihm den Rücken zugewandt haben. Und ich glaube, es war schrecklich zu sehen, dass jemand wie Edward Snowden seine Freiheit und sein Leben riskiert hat, um die Privatsphäre von Leuten und der Regierung in Deutschland zu schützen. Und die deutsche Regierung war nicht bereit, irgendein kleines Risiko einzugehen und eine größere Spannung mit den Vereinigten Staaten zu riskieren. Ich glaube, das war sehr schlimm.
Hatten Sie die Gelegenheit, mit deutschen Politikern darüber zu sprechen? Dann, das ist hier eigentlich ziemlich ironisch. Sie befinden sich in einem Land, das weltweit bekannt ist. Das hören wir jedes Jahr auf den Global Conferences. Die Deutschen sind die Meister der Datensicherheit auf der ganzen Welt. Ihre Normen sind die strengsten auf der ganzen Welt. Und Sie sagen, dass Sie nicht das tun, was Sie eigentlich tun sollten.
Ich würde sagen, vor 3 Tagen war ich in Hamburg. Ich sprach bei einer Veranstaltung und der Vizekanzler, Herr Gabriel, war auch da und er hat eine Rede gehalten vor mir und er sagte, ist es nicht schrecklich, dass Edward Snowden zu Wladimir Putins autokratisches Russland reisen muss, um seine Rechte schützen lassen zu können. Wie wenn er keine Lösung sich vorstellen konnte, um ein anderes Ergebnis zu erzielen. Jemand im Publikum sagte, ich hätte eine Idee, warum holen Sie ihn nicht her? Und er hat irgendwie eine sehr ausweichende Antwort gegeben über Rechtsschutz und so weiter. Das schien mir nicht richtig. Und ich habe nachher gesagt, Asyl ist doch eigentlich ein international anerkanntes Instrument, das jede Regierung hat. Die Regierung in den Vereinigten Staaten gibt vielen Leuten Asyl, die sagen, sie werden verfolgt. Warum können sie das nicht tun? Und er hatte keine klare Antwort darauf. Aber alle wissen, dass wenn sie wählen zwischen dem, was sie behaupten, dass sie glauben, und die USA-Regierung zu beleidigen, wenn auch nur wenig, dass dann die deutsche Regierung, die amerikanische Regierung zu Willen sein will.
Ist es das, was jetzt passiert? Sie sagen, dass die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel unterwirft die Interessen von Deutschland, denen der USA, wenn sie sagt, nein, ich möchte hier nicht diskutieren, dass Edward Snowden in dieses Land kommt?
Ist das überhaupt in Diskussion? Ich glaube, dass Regierungen wie Deutschland, Frankreich, Brasilien, Indien, einige der Länder, die am meisten gewonnen haben durch das, was Snowden gezeigt hat, einen Grund haben, kein Asyl zu geben. Sie haben Whistleblower, die dann zu groß herauskommen, und sie möchten keine eigenen Edward Snowdens haben, die ihre eigenen Geheimnisse bekannt haben. Sie möchten ihre eigene Überheblichkeit aufbewahren. Wenn wir sagen, etwas sei geheim, dann darf niemand anderes darüber sprechen und es enthüllen. Aber die Vereinigten Staaten haben die mächtigste Region der Welt. Und für Angela Merkel wäre es kein Vorteil, eine öffentliche Auseinandersetzung zu haben mit den Vereinigten Staaten über etwas, was sie als vielleicht nebensächlich beginnt, wie wo Edward Snowden ist.
Haben Sie das in den Dokumenten schon gesehen, die Sie bekommen haben? Haben Sie gesehen, dass andere Länder auch ihre Edward Snowdens haben und das ist hier noch nicht ans Licht gekommen? Wissen Sie zum Beispiel, ob es in Deutschland einen Edward Snowden gibt, sozusagen, der nur darauf wartet, diese große Informationen an der Presse zuzuspielen?
Naja, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die von Edward Snowden dazu inspiriert worden sind, nach vorne zu kommen und Geheimnisse weiterzugeben. Es ist natürlich eine Gefahr, aber es gibt Leute, die von Edward Snowden inspiriert worden sind, die wohl aufgetreten sind und mit Journalisten zusammenarbeiten und geheime Informationen geben.
Gibt es welche in Deutschland?
Ich werde keine Vorabmeldung geben, aber ich glaube, das Wichtigste des Erbes von Edward Snowden ist, dass es andere inspirieren wird, und es hat es schon getan, Ähnliches zu tun, und die Regierungen, nicht nur in den Vereinigten Staaten, aber auch in anderen, haben Angst davor, und das haben sie Grund zu.
Gestern hatten wir hier Jeremy Rifkin auf der Bühne, der sprach von seiner Vision der Zukunft. Und ich habe ihn gefragt, was er von Edward Snowden hält und was Edward Snowden gemacht hat. Und er sagte, das Tolle, was er gemacht hat, ist, dass er uns gezeigt hat, nicht nur, dass wir überwacht werden, sondern dass es heutzutage die Technologie gibt, dass wir dasselbe zurücktun können. Ist das die Welt, nach der wir streben sollten? Überwachung in zwei Richtungen?
Naja, wenn Sie sich darüber Gedanken machen, über Transparenz und Privatsphäre oder Datenschutz. Es gibt Leute, die kritisieren, es ist doch eigentlich, sie sind ein Hypokrit, wenn sie sagen, dass sie die NSA in deren Privatsphäre gestört haben und die ihre Unterlagen in alle Welt verbreitet haben. Leute, die an der Macht sind im öffentlichen Sektor, sind verpflichtet zur Transparenz. Deshalb werden sie doch öffentliche Persönlichkeiten genannt. Und Leute, die private Bürger sind, haben keine Pflicht zur Transparenz, sondern sie sind private Bürger und können ihre Privatsphäre haben. Öffentliche Beamte müssen transparent sein. Wir haben das ins Gegenteil umgedreht. Wir wissen fast nichts, was unsere Regierung macht, aber sie wissen alle, über was wir machen. Und das Umgekehrte sollte richtig sein. Und in der Art und Weise, dass die Journalisten und die Whistleblower jetzt zusammenarbeiten, glaube ich, haben wir die bessere Welt.
Wie sieht es mit Ländern wie Russland, China aus? Diese Art von Konversation könnte man dort nicht mal haben. Wo ist die Kritik an diese Länder? Ihre Kritiker sagen, dass das ein leichtes Ziel ist, die NSA, die USA, Europa, das sind leichte Ziele, weil sie sind ziemlich offen im Vergleich zu Ländern wie Russland, China.
Wenn Sie im Westen leben, sind Sie dauernd allen Anschuldigungen unterworfen von den Ländern, die die Schlechten sind, jene, die nicht dem Verständnis der Vereinigten Staaten und des Westens entsprechen. Wir haben täglich, jahrelang schon gehört, dass es Tyrannei gibt in China, in Russland, in Nordkorea. Westliche Bürger wissen das alles. Was aber in diesem Diskurs gefehlt hat, ist als in Iran, Nordkorea, China, Russland. Ihre Leute beobachten, aber unsere Länder auch. Und als Bürger der Vereinigten Staaten und als Journalist, der im Westen arbeitet, ist es meine Pflicht, den öffentlichen Diskurs zu informieren, über was meine Regierung macht. Und ich glaube, es ist wichtig, den Leuten im Westen zu zeigen, dass es nicht nur jene Länder, über die wir immer hören, sondern auch unsere Regierung, die das oft auch tun.
Sagt man uns, glauben Sie die Wahrheit, Glenn, über die Bedrohung des Terrorismus? Sagt man uns die Wahrheit im Westen oder verwendet man das, um die Überwachung zu rechtfertigen, über die Sie sprechen?
Wenn Sie politische Theoretiker hören und jene, die in verschiedenen Ländern diskutieren, anerkennen sie fast durchs Band hinweg, dass die Gefahr für die politische Freiheit im Land ist, dass die an der Macht sind, die Gefahren, die von außen kommen, übertreiben, um das eigene Volk zu beeinträchtigen, dass sie sich unterwerfen unter Dinge, die sie sonst vielleicht nicht machen würden, wenn sie Bürger in Deutschland sind oder im Vereinigten Königreich oder Kanada oder den Vereinigten Staaten, haben sie eine größere Chance, vom Blitz erschlagen zu werden oder im Bad auszurutschen und sich zu erschlagen auf dem Boden, als in einem Terrorangriff umzukommen. Unser politisches System, unser Verständnis der politischen Freiheit wird praktisch völlig untergraben durch die Gefahr, die auf sehr hoch angesetzt wird.
Sind es die Regierungen, die dafür verantwortlich sind, dass man das glaubt? Oder geht es wieder um die Journalisten, um die Leute wie Sie und ich? Sind wir dafür verantwortlich, dass es dazu gekommen ist, dass man diese verdrehte Wahrnehmung der Gefahren hat?
Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe dafür. Menschen sind sehr nach dem eigenen Stamm ausgerichtet und wir sagen, wir sind hier und die anderen da draußen sind ganz anders und wir sprechen viel weniger gern über die schlechten Dinge, die wir selber machen. Das ist ein Teil des Ungleichgewichts. Aber es gibt einen Anreiz für die westlichen Regierungen, ihre Bevölkerung in Angst zu versetzen von Bedrohungen von außen, weil sie dann freier sind, zu tun, was immer sie möchten.
Noch eine Frage, bevor wir mit Edward sprechen. Eine Frage zu dem, was bald in den USA passieren wird. Hillary Clinton, wenn sie diesen E-Mail-Skandal überlebt, wird sie vermutlich die demokratische Kandidatin für die Präsidentschaft im Jahr 2016. Sie haben sie sehr stark kritisiert. Sie glauben nicht, dass sie praktisch ihr Licht auf das System werfen sollte?
Ich weiß nicht. Es gab heute einen Artikel zusammen mit Präsident Obama, dass mehr Dokumente geheimer klassifiziert worden sind, mehr Informationen nicht freigegeben worden ist unter Präsident Obama als in jeder früheren Präsidentschaft. Ich glaube, die Leute sind in Deutschland besonders auch, die ja völlig Obama-Fan waren. Ich glaube, sie sind alle etwas ernüchtert von dem, wenn die Leute im Wahlkampf sind, ist das was ganz anderes, als wenn sie an der Macht sind. Wer immer also in die Stufe der politischen Macht eintreten will, die sie möchte, muss genau unter die Lupe genommen werden und sollte nicht einfach davon ausgegangen werden, dass sie das tun werden, was sie jetzt sagen, sondern sie sollten untersucht werden. Das stimmt für jeden Journalisten und jeden Bürger auch. Und
noch eine Frage, bevor wir mit Edward sprechen. Als Sie und ich an der Uni in den USA studiert haben, haben wir von Thomas Jefferson gelernt. Und der war in seiner Zeit radikal. Er dachte, dass jede Generation eine eigene Revolution haben soll. Denn so sagte er, war das die einzige Möglichkeit, das System zu bereinigen von allen Krankheiten aus dem Establishment. Sind Sie für eine Art Revolution im Westen, damit wir eine Bereinigung durchführen?
Es kommt darauf an, was Sie unter der Revolution verstehen. Ich glaube, blutige, gewaltsame Rebellion oder Aufstand gegen die Behörden ist mehr als ein Riesenrisiko, obwohl es festzustellen ist, dass die Leute, die die Vereinigten Staaten gegründet haben, die sich denn die Führernation der freien Welt hatten, wurden als Terroristen betrachtet in ihrer Zeit. Sie waren gewalttätig gegen die damaligen Mächtigen. Aber das Ganze muss immer wieder überprüft werden, um die Propaganda zu entlarven. Und wir müssen offen sein und grundlegend zu verändern, wie wir die Welt sehen. Das ist immer sehr gesund und gesund.
Sie glauben nicht, dass es bei der Wahl 2016 keine Revolution geben wird? Werden wir Hillary wählen?
Hillary Clinton würde ich nicht als Revolution sehen.
Edward Snowden ist jetzt mit dabei. Edward, bist du da? Sind Sie da?
Ja, das bin ich.
Ja, ich höre Sie. Ja. Sind Sie auf der Leinwand? Ja, sehen wir ihn? Ja, da sind Sie. Herzlich willkommen, Edward.
Vielen Dank.
Edward, es gibt hier ein großes Publikum, das Sie hier unterstützt. Das sind in Deutschland, Sie können nicht auf der Bühne mit dabei sein. Sind Sie enttäuscht? Glauben Sie, dass die deutsche Regierung Sie im Stich gelassen hat?
Ich glaube, es gibt hier eine Art politische Herausforderung. Es gibt ganz klar öffentliche Unterstützung zu dem Thema, wie wir uns verhalten sollten, wenn es darum geht, Überwachungsprobleme, Privatsphäreprobleme zu lösen und die allgemeine Schwäche im Asylrecht zu lösen. Das ist etwas, über das wir nicht enttäuscht sein sollten oder sagen sollten, wir sind darüber traurig, das ist nicht optimal. Wir sollten das als Chance sehen. Ingenieure und Wissenschaftler gucken ja nach unbeantworteten Fragen und Problemen. Was wir sehen oder was wir im Jahr 2013 gesehen haben, geht nicht nur um die Überwachung, sondern es geht um die Demokratie. Regierungen sehen sich als Elite, die eine andere Reihe von Interessen haben als die Öffentlichkeit. Das politische Establishment der deutschen Regierung ist sich der Meinung der Öffentlichkeit nicht bewusst, was zum Beispiel das Asylrecht angeht, den Schutz des Asylrechts. Die deutsche Regierung will das nicht verteidigen, obwohl das sicherlich nicht mit Kosten verbunden wäre in dem Sinne. Eine Sache, die sicherlich gilt, ist, dass die Regierung von den Vereinigten Staaten sicherlich erbost wäre, Konsequenzen ziehen würde aus dieser Sache gegen Deutschland. Aber ist das wirklich realistisch? Ich meine, Deutschland ist der Anführer der Europäischen Union. Sie sind eine sehr fortschrittliche Demokratie. Sie sind ein starker Verbündeter, eine starke Wirtschaftsmacht, haben eine etablierte Tradition, wenn es darum geht, individuelle und kollektive Rechte zu verteidigen.
Glauben Sie nicht, Edward, dass die führenden Personen in Deutschland Angst davor haben, dass es echte und ernsthafte Konsequenzen für die Regierung, für die Sicherheit von Deutschland gäbe, wenn die Regierung ihnen Asyl gewähren würde?
Das glaube ich nicht. Das wurde kommuniziert durch die offiziellen und durch die inoffiziellen Kanäle. Aber das sind ja wirklich Expertenpolitiker, Angela Merkel. Das sind ja keine naiven Politiker, die diese Art von Internationalen nicht kennt.
Sie wurde aber hier sehr kritisiert, weil sie die Bundeskanzlerin ist mit einem Handy, das von der NSA abgehört wurde.
Das stimmt, aber das heißt ja nicht, dass sie politisch naiv wäre. Es geht ja um die Sicherheitsauswirkungen. Und wir müssen uns daran erinnern, im Zusammenhang des 4. Juni 2013 war das so, die Geheimdienste haben Warnungen ausgesprochen und es wurden Berichte darüber geschrieben. Es gab technologische Forscher, die Dokumente geschrieben haben, jahrelang, über das Potenzial einer Bedrohung. Aber wir haben doch nicht erwartet, dass das wirklich passieren würde. Und es geht ja nicht nur um Deutschland, das passiert ja auch im Weißen Haus. Wir haben hier eine Geschichte, die vor kurzem erst veröffentlicht wurde, nämlich, dass das ist die erste öffentliche Erklärung der NSA, des National Security Councils, wo Susan Rice und Chief Alexander von der NSA etwas gesagt haben und dass die Reaktion des Weißen Hauses war, wie gehen wir damit um? warum haben wir dem Telefon von Angela Merkel überhaupt zugehört? Und da wurde gesagt, naja, weil wir den Auftrag erhalten haben. Diese Agenturen sind unsichtbar geworden, nicht nur für die Öffentlichkeit, nicht nur für Menschen wie Angela Merkel, sondern sogar innerhalb des Weißen Hauses sind sie unsichtbar gekommen. Das heißt, ein solcher Mechanismus ist einfach ein solcher Routineprozess geworden, dass es nicht mehr boshaft oder bösartig gesehen wird, dass Menschen wie ich, die für die NSA in Hawaii gearbeitet haben, als geheim eingestuft werden, denn ihre Identifikation ist ja wichtig für ihre sichere Telefonnummer und so weiter und so fort. In jeder einzelnen E-Mail haben sie ein offizielles Protokoll, aber dieser Identifikationsblock ist als streng geheim eingestuft. Das heißt, es gibt fast keine Dokumente für die Angehörigen der Geheimdienste. Das heißt, selbst bei den Menschen, die das wissen sollten, selbst in den höchsten Ebenen der Regierung, weiß keiner, was wirklich passiert.
Eine Frage, die ich vorher an Glenn gestellt habe. Es gibt ja was Gutes von dem, was Sie gemacht haben. Die Welt weiß, dass es jetzt diese Technologie gibt. Wir werden überwacht, aber wir können auch zurück überwachen. Wir können ein Licht auf die Leute werfen, die nicht wollen, dass wir wissen, was sie tun mit unseren Informationen. Haben wir dadurch mehr Macht bekommen von dem, was Sie gemacht haben?
Ja. Ich denke, wenn man vollständigeren Zugang zu Informationen haben, dann kann man natürlich qualitativ hochwertigere Entscheidungen fällen. Das Problem nach 2013 war die divergierende Information. Die Geheimdienste wissen alles über jeden. Und wir wussten aber andersrum nicht, dass sie uns überhaupt beobachteten. Alles willkürlich wurde gesammelt. Sämtliche Daten, egal ob diese Daten wirklich gelesen werden, schafft das doch eine gigantische Differenz, sowohl was die soziale Macht angeht, als auch was das Verständnis der Welt angeht, in der wir leben. Wir, wie gesagt, wussten noch nicht einmal, dass das gemacht wurde, ohne unser Einverständnis. Wir wussten ja nie, dass wir uns Gedanken darüber machen sollten, wen wir anrufen, weil unsere eigene Regierung uns vielleicht als Gegner ansehen könnte in unserer Interaktion mit anderen Menschen, unsere Schwächen, unsere Verletzlichkeiten.
Edward, es wurde berichtet, dass Sie bekannt gegeben haben, dass Sie gerne nach Hause kommen würden. Sie wollen Russland verlassen, Sie wollen zurück in die USA reisen. Gibt es etwas, was jetzt passiert, von dem Sie jetzt berichten können, dass eine Rückkehr in die USA möglich machen würde, wie Sie das wollen?
Ja, ich glaube, es gibt hier kein Diktat von Bedingungen. Ich würde natürlich persönlich hoffen, dass ich nach Hause gehen könnte. Und das wäre aber auch die beste Lösung für die Regierung der Vereinigten Staaten. Wir wollen doch nicht die Art von Regierung sein, wo Menschen sich verstecken müssen in anderen Ländern, um dort recht zu kommen, die nichts falsch gemacht haben. Haben Sie denn
Vertrauen Sie in das Rechtssystem der USA, wenn Sie zum Beispiel nach Hause reisen und vor Gericht gebracht werden würden? Haben Sie Vertrauen, dass eine Jury vielleicht sagen würde, dass Sie Unrecht getan haben, aber dass Sie vielleicht eine Strafe von einem Tag im Gefängnis bekommen würden? Ja, wenn Sie zurück in die USA reisen.
Und dann würden Sie einen Tag verknackt werden?
Ja, die Jury würde sagen, okay, der hat gegen das Gesetz verstoßen, aber der hat den Geist des Gesetzes verteidigt.
Ich verstehe die Frage. Was ich sagen müsste, wäre das, was wir hoffen, was möglich wäre. Leider ist das nicht aus Prozessgründen möglich. Unter dem gegenwärtigen Recht ist es nicht einmal möglich, eine faire Gerichtsverhandlung zu haben. Ich würde der Jury ja gerne sagen, warum ich das gemacht habe, was ich getan habe. Ich würde gerne dem Gericht sagen, was ich gemacht habe. Ich hätte gerne, dass die Jury darüber entscheidet, ob das, was ich getan habe, richtig oder falsch ist, ob unsere Rechte, unsere Verfassung dagegen verstoßen würde.
Edward, warum glauben Sie, dass eine Jury nicht in der Lage wäre, das zu tun?
Weil das Gesetz es tatsächlich verbietet.
Es wird ihm vorgeworfen, die Espionagegesetze gebrochen zu haben. Auch wenn Sie denken, dass er das gemacht hat, ist falsch. Er hat keine Geheimnisse an die ausländische Regierung weitergegeben. Aber wenn Sie jemand sind, der vor Gericht gehen will und sagen will, ja, ich will Geheimnisse preisgeben, und das ist, weil diese Geheimnisse nie hätten geheim sein sollen, und ich war gerechtigt, das zu tun, was ich gemacht habe. Und dann wird immer wieder gesagt, er soll das machen, aber unter dem Gesetz darf er das nicht mal zu seiner Verteidigung sagen. Er darf das vor einer Jury nicht mal sagen. Denn im Moment, wenn er etwas Geheimes sagt, weil das gesagt wurde, dass es geheim sei, dann sind sie schon schuldig.
Wie sieht es aus mit deinem Deal, wie Petraeus einen Deal bekommen hat? Manche haben gesagt, dass der Deal, den Petraeus bekommen hat, Teil eines Pfades ist, der praktisch für sie vorbereitet wird, wenn sie nach Hause kommen in die USA.
Das wäre ziemlich interessant. Ich denke, ganz allgemein haben ja viele diesen Petraeus, dieses Petraeus-Abkommen kritisiert wegen Ungerechtigkeit im Rechtssystem. Wir haben ja Individuen, die Dinge der Presse mitteilen, weil sie denken, dass das richtig ist. Kriminelle Aktivitäten, zum Beispiel Thomas Drake, Stephen Kim, John Kiriaki, Chelsea Manning, all diese Individuen haben ihre Freiheit aufs Spiel gesetzt, um der Öffentlichkeit etwas zu sagen, von dem sie dachten, dass das wichtig sei. Und sie haben das getan, obwohl sie wussten, dass sie vielleicht dafür inhaftiert werden würden. Und zwar 10 Jahre pro Anklage sozusagen. Es ist wirklich unglaublich, dass Individuen so etwas überhaupt dann haben. Oder das Stuxnet-Programm, das Hacking-Programm des Atomprogramms vor den 2012-Wahlen, uns etwas gesagt wurde über die Außenpolitik des Präsidenten. General Petraeus hat Informationen preisgegeben, die natürlich viel strenger geheim sozusagen waren als das, was ich preisgegeben habe. Denn das waren die Kronjuwelen. Er hat also, wie gesagt, noch höher klassifizierte Dinge preisgegeben, damit die Autobiografie besser ausfallen könne. Und er hat ein Abkommen erhalten, das keine Haft umfasste, eine Strafe, die er zahlen könnte.
Glauben Sie nicht, dass sowas für Sie möglich wäre oder in Zukunft möglich werden könnte, jetzt gegen Ende der Präsidentschaft von Obama?
Ich weiß es nicht, aber das liegt nicht an mir. Die Bedeutung der Petraeus-Geschichte ist, dass wenn wir Dinge wie diese normalisieren können im Zusammenhang mit normalen Menschen, die das öffentliche Interesse machen, wenn diese Ebene der Diskretion dann für Privatpersonen gilt, dann hätten wir nicht mehr die Frage, ob diese Menschen noch Asyl beantragen sollten oder ob sie eine geheime Gerichtsverhandlung haben sollten mit geheimen Beweisen. Dann hätten wir einen Prozess, der diese Konflikte lösen könnte, diese Spannung zwischen den Regierungen und der Öffentlichkeit. Und das wäre sehr positiv.
Wie sieht es aber mit der Möglichkeit aus, dass Präsident Obama sie nach Hause lassen würde und sie von der Strafe befreit werden können?
Es wurde sehr viel darüber gesprochen, über Gnade, Gesuch und so weiter. Die New York Times hat sich dafür ausgesprochen, The Guardian hat sich dafür ausgesprochen. Es ist, glaube ich, inzwischen gut etabliert, dass die Öffentlichkeit überall auf der Welt das als eine Möglichkeit sehen würde, um das Ganze zu lösen. Aber es liegt nicht an mir, das zu entscheiden.
Würden Sie gerne sowas haben, Edward, so eine Art Begnadigung?
Ich kann das Weiße Haus ja leider nicht anrufen.
Ja, aber Ihre Rechtsanwälte in den USA könnten sowas machen. Arbeiten Sie daran, sowas für Sie zu erreichen, bevor Sie Obama das Weiße Haus verlässt?
Das kann ich leider auf einer öffentlichen Konferenz nicht ansprechen. Aber jegliche Lösung wäre, denke ich, wäre irgendwie gegenseitig positiv. Ich würde sogar ins Gefängnis gehen, um das Ganze zu lösen. Aber die Regierung hat einen internen Konflikt zwischen den Geheimdiensten und der politischen Gesellschaft. Die Geheimdienste machen sich Sorgen über das, was passieren könnte. Denn alles wird ja als streng vertraulich eingestuft. Jeder kann irgendetwas aufdecken, Betrüge aufdecken, die als streng vertraulich eingestuft wurden. Und wenn die Geheimdienste nicht die lebenslange Haftstrafe haben, dann machen sie sich Sorgen über den nächsten Schritt. Und das ist natürlich auch verständlich. Ich sehe das so. Wissen wir wirklich, dass unsere Gesellschaft von diesen Menschen diktiert wird und dass unser Justizsystem sich dem unterwirft?
Noch eine Frage, Edward. Es wurde bekannt gegeben, dass Sie mit uns sprechen sollten, und da bekam ich ja sehr viele E-Mails. Sie sagten mir, ich sollte Ihnen eine Frage stellen über eine Bemerkung von Senator Feinstein. Sie sagte, Sie hätten Sie ansprechen können und ihr sagen können, was Sie wissen, und so hätte man dann eine Möglichkeit finden können, diese Informationen ans Licht zu bringen, ohne dass Sie das gegen das Gesetz verstoßen. Lügt sie?
Naja, sie spielt sozusagen politisches Theater.
Sagen Sie jetzt ja oder nein?
Ja, ich versuche das zu hören.
Senator Feinstein hat das gesagt, aber sie wurde ja schon gebrieft zu diesem Thema. Sie war ja sich der Probleme schon bewusst. Sie war ja nicht Teil der Lösung, sie war Teil des Problems. Teil dieser kleinen Gemeinschaft, die Geheimnisse unter Verschluss gehalten hat, die von unheimlicher Bedeutung für die ganze Welt sind und waren. Und sie hat, wie gesagt, diese Geheimnisse unter Verschluss gehalten. Wie hätte ich ihr also das sagen sollen? Ich hätte meinen Job verloren. Ich hätte keinen Zugang mehr gehabt. Ich hätte wahrscheinlich mich Anklagen stellen müssen, derart, wie ich diese Information überhaupt erhalten habe. Ich wäre im Gefängnis gelandet und die Öffentlichkeit hätte nie darüber gewusst. Wäre das die Lösung gewesen für Dianne Feinstein? Vielleicht schon, aber ich glaube, die Öffentlichkeit sieht das anders.
Sie meinen also, dass man in den USA jetzt mit dem jetzigen Justizsystem, mit dem Rechtssystem, dass es keine sichere Möglichkeit gibt, für einen besorgten Bürger gibt, Taten der Regierung, die falsch sind, ans Licht zu bringen?
Ich glaube, das ist keine kontroverse Behauptung. Wir haben ja eine Fallstudie, zum Beispiel Thomas Drake, die das ganz gut zeigt. Das ist ja ein Individuum, bei der nicht streng geheime Dokumente gab, und die Regierung hat ihn bedroht mit einer Haftstrafe und hat sozusagen rückwirkend diese Dokumente als streng vertraulich eingestuft. Dieser Fall ist dann zusammengebrochen, als der Fall an die Medien und an die Presse weitergeleitet wurde. Aber das war, nachdem dieses Individuum alles verloren hatte, und das war ein leitender Angestellter. Das ist jemand auf sehr hoher Ebene, der heutzutage in einem Apple Store arbeitet. Sein Ruf ist komplett zerstört worden für etwas, was jeder denkt, eigentlich richtig war. Die Regierungen waren sich nur nicht darüber einig, wie diese Informationen gehandhabt werden sollten. Aber wir sollten uns darüber nachdenken, wie wir das Problem angehen und wie wir vermeiden, dass es diesen bürgerlichen Widerstand gibt, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Wir haben ganz viele inoffizielle Enthüllungen, weil es keinen bedeutenden Arbeitsprozess gibt, wie das gemacht werden kann. um Probleme zu lösen. Und niemand wie ich steht einfach auf und entscheidet sich selbstständig und freiwillig einfach so sein Leben zu zerstören. Menschen machen das, weil etwas unglaublich schiefgelaufen ist und sie glauben, dass das angesprochen werden muss. Es geht da nicht darum, ob ich gut schlafen kann, ob ich privilegiert bin, ob ich einen guten Job habe. Es geht mich an, was so mit meiner Familie passiert, was mit den Leuten in meinem Land passiert, was mit den Leuten passiert, die mit dieser Politik in den nächsten 10 bis 50 Jahren leben müssen.
Edward, wenn Sie zurückschauen auf das, was passiert ist, und um das mit Ihren Worten zu sagen, glauben Sie, dass Sie Ihr Leben komplett abgefackelt haben, indem Sie das gemacht haben, was Sie gemacht haben?
Ja, aber ich würde es wieder machen. Die Tatsache ist ja, wenn irgendwas niedergebrannt wurde, dann hat man Raum für neues Wachstum. Ich habe alles verloren, was ich hatte. Da besteht keine Frage. Aber ich habe auch eine ganz neue Art und Weise und sehr erfüllende Art und Weise gefunden, weiterzuarbeiten. Und meine Kollegen um mich herum wollten diese Dinge auch ansprechen, hatten aber einfach nicht die Macht, das zu tun. Und jetzt habe ich ihnen geholfen und ich glaube, das war gut.
Das passiert ja nicht jeden Tag, aber wir haben Sie und Glenn hier mit dabei, Sie beide zusammen, und Sie sind für den Rest des Lebens miteinander verbunden jetzt. Es gab jede Menge Vergleiche, Analogien. Ich habe Verschiedenes gehört. Das ist der Woodward und der Bernstein des 21. Jahrhunderts. Sie sind sein Deep Throat des 21. Jahrhunderts. Was würden Sie dazu sagen? Zu dieser Verbindung zwischen Ihnen beiden für alle Ewigkeit. Sehen Sie das als eine starke Macht für uns alle in der freien Welt?
Es wird immer Gespräche geben über die Journalisten und die Quellen, die die Journalisten haben. Aber ich habe mich darüber gewundert, dass so viel über die Quellen nachgedacht wurde. Meine Meinungen sind ja nicht besonders wichtig. Ich war einfach nur der Mechanismus der Enthüllungen und habe das einfach eben gemacht. Es gibt auch andere Quellen in der Regierung, andere Quellen in der Privatwirtschaft und in der ganzen Welt, die weiterhin Enthüllungen preisgeben werden. Und Namen wie Glenn Greenwald, die Konzentration auf diese und Woodward und Bernstein und so weiter, das ist alles politisch zwar hilfreich in individuellen Fällen, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Gemeinschaftseffekt. Glenn, was denkst du dazu?
Das ist, glaube ich, etwas, wo es ganz große Unterschiede gibt, wie Edward und ich das sehen. In Hongkong habt ihr mir immer wieder gesagt, ich möchte sicherstellen, dass ich nicht im Rampenlicht stehe. Ich glaube, das ist nicht realistisch gewesen, von Anfang an nicht. Und ich hätte gedacht, dass es zwar wichtig ist, von größter Bedeutung, dass es nicht zu seinen Ehren gehen und zu Schaden der Substanz. Er ist ja praktisch aus den Medien rausgeblieben und deshalb war es die Substanz, die im Fokus war, und das Wichtige, was ist die Auswirkung, die er hatte, nicht nur auf mich, sondern auch auf die Anwälte, denn das ist wichtig, denn es zeigt, dass auch ganz normale einzelne Menschen wie Edward Snowden, wir kennen zwar seinen Namen alle, vor 2 Jahren hätte keiner ihn gekannt. Er arbeitete in einer großen Firma, er war in der Highschool, war nicht besonders hochgeboren oder irgendetwas, und er hat aus seinem Gewissen herausgearbeitet und er hat mich und viele andere überzeugt mit seinem Geist. Und das ist, glaube ich, ist ein wichtiges Modell. Wir denken manchmal, wir können uns mit Ungerechtigkeiten nicht auseinandersetzen, und er hat uns ein tolles Beispiel gezeigt, dass es sehr wohl möglich ist, und das scheint mir wichtig.
Edward, Sie haben gesagt, dass Sie Angst haben, dass Sie, wenn Sie in die USA zurückreisen, es Leute gibt, die Sie umbringen wollen, dass Sie nicht überleben sollten. Machen Sie sich da Sorgen?
Ich weiß nicht genau, ob ich das gesagt habe. Das wurde in einem Zeitungsbericht veröffentlicht, aber
machen Sie sich aber Sorgen, falls Sie nach Hause reisen?
Naja, Das ist im Prinzip das Gleiche überall auf der Welt. Wenn man etwas macht, was kontrovers ist, wenn man wichtige Macht, mächtige Leute verärgert, dann gibt es natürlich immer Rachegelüste. Und der Öffentlichkeit soll ja auch irgendeine Art von Abschreckung präsentiert werden. Aber darüber kann man sich keine Sorgen machen, sonst kann man nie irgendetwas tun. Das hemmt einen dann. Dann kann man keine Entscheidung fällen, kann keine Konsequenz ziehen, denn dann macht man sich ständig nur Sorgen darüber, was andere Menschen machen. Es gibt die tatsächliche Möglichkeit, dass jemand mir etwas antun würde, aber ich denke nicht an morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat. Ich denke an das Heute, daran, was ich heute tun kann, was ich machen kann, morgens, wenn ich aufstehe, um dafür zu sorgen, dass diese Probleme ein bisschen kleiner werden. Was kann ich machen, um die Rechte durchzusetzen? Nicht nur in Deutschland, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern überall auf der Welt, in China, in Russland, in Lateinamerika, in Afrika, in Frankreich oder Belgien, denn das ist kein nationales Problem, das ist ein Problem, das ist ein globales Problem. Und das, darum müssen wir uns kümmern, sonst verlieren wir die Kontrolle. Und wir können die Politik dann nicht mehr bestimmen und dominieren.
Wir haben leider bald keine Zeit mehr. Sie haben hier ein großes Publikum. Der Raum ist voll mit intelligenten Techie-Leuten. Und Sie sind heute deswegen gekommen, weil Sie hier sind. Wollen Sie ihnen was sagen, Edward?
Ich glaube, eine Sache, über die nicht viel berichtet wurde in der Presse, ist, dass wir systemische Angriffe sehen an der Textur unserer Systeme, das Internet, zwar nicht nur als Ziel, sondern auch als Infrastruktur. Wenn man die Sicherheit der Kommunikation unterminiert, dann ist das gefährlich. Viele Leute haben über ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Privatsphäre und Datenschutz gesprochen, aber die Herausforderung ist nicht Sicherheit und Privatsphäre, sondern Privatsphäre und Überwachung. Überwachung ist nicht möglich, wenn wir eine sichere Kommunikation haben. Satelliten können Sie ja nicht sehen, wenn Sie in Ihrem Haus sind. Aber ein ungeschützter Computer mit einer Webcam kann Sie sehen. Und wir wissen tatsächlich, dass der GCHQ, der Geheimdienst von Großbritannien, Programme entwickelt hat, um diese Webcams tatsächlich zu nutzen, um die Leute zu Hause verfolgen und abhören und filmen zu können. Wir wissen, dass sie sich eingehackt haben in kritische Infrastrukturprovider, das belgische Telekommunikationsunternehmen zum Beispiel. Wir wissen, dass Gemalto, ein SIM-Kartenhersteller, gehackt wurde von GCHQ, um Schlüssel zu bekommen für die SIM-Karten. Und das betrifft nicht nur eine Person, zehn, hunderte, sondern Milliarden von Menschen. Und das passiert mehr und mehr, öfter und öfter. Und obwohl wir natürlich darüber nachdenken können, wie wir das verhindern können, denn das macht ja nicht nur es möglich für die Geheimdienste möglich, etwas zu tun, sondern es erlaubt ja auch den ausländischen Geheimdiensten, diese Informationen zu erhalten. Und das ist kritisch. Wenn wir über Sicherheit und Überwachung sprechen, dann gibt es keinen goldenen Schlüssel, der es nur den Guten zulässt, Dinge zu verfolgen und aufzuzeichnen. Die einzige Art, wie wir Massenüberwachung verhindern können, ist, dass wir uns dessen bewusst sind. Und das in dem Vereinigten Königreich, und ich glaube, ich habe eine Notiz zu diesem Thema. Oh, das muss ich stoppen. Also da gibt es jedenfalls ein Entwurfgesetz zum Thema Störung von Geräten. Das ist ein Euphemismus fürs Hacken. Hier wird gesagt, dass Menschen, die gehackt werden, nicht nur Ziele von Geheimdiensten sind. Die Geheimdienste suchen nicht nur nach Terroristen, nicht nur nach den Schlechten, nach den Bösen, sondern sie gucken auch nach denjenigen, die Zugang zu Infrastruktur haben, zu Service Providern, Systemadministratoren. Das heißt, sie suchen nach den Leuten, die heute hier in diesem Ziel sind. Sie sind das Ziel. Nicht, weil sie Terroristen wären, nicht, weil man vermutet, dass sie irgendwelche kriminellen Aktivitäten hätten, sondern weil sie Zugang zu Systemen, zu Infrastruktur, Infrastruktur haben, Zugang zu privaten Aufzeichnungen von privaten Menschen. Das ist das, was die Geheimdienste wollen. Und es ist wichtig, dass wir das verhindern, dass das möglich ist. Das kann nur gesetzlich festgelegt werden. Wir werden keine magische Befreiung bekommen. Wir müssen unsere Rechte selbst durchsetzen. Und das heißt, wir brauchen eine durchgängige Verschlüsselung. Wir müssen die Kommunikation im Durchgangsverkehr schützen. Wir müssen die Endpunkte schützen. Und wir müssen das Ganze transparent für die Nutzer machen. Es gab eine Umfrage, die vor ein oder zwei Tagen veröffentlicht wurde. 52% der Menschen in den Vereinigten Staaten machen sich danach Sorgen über Regierungsüberwachung. 40% oder 30% von ihnen haben Schritte unternommen, um ihre Gewohnheiten zu ändern. Und die Überschrift lautete, viele würden ihre Gewohnheiten ändern. Wir denken, 50% der Gesellschaft würden das tun, 30% oder 10% der Bevölkerung. Aber das sind Millionen, Hunderte von Millionen von Individuen, die versuchen, sicher zu sein. Und wir möchten uns sicher fühlen können. Wir brauchen ein gutes Produkt, das uns sicher macht. Wenn Sie diese Sicherheit bieten können, dann werden Sie nicht gegen die Interessen der Nutzer arbeiten und die entsprechenden Gesellschaften, sondern Sie werden einen konkurrenzfähigen Dienst haben, eine konkurrenzfähige Dienstleistung und werden in der Domäne der Politik dafür sorgen, dass das ein Standard wird für alle Menschen, die verletzlich sind. Journalisten, Aktivisten, Whistleblower, Leute, die in bürgerrechtlichen Organisationen arbeiten.
Edward, vielen herzlichen Dank. Und nur noch eine Frage. Wenn Sie Russland verlassen dürfen, würden Sie und Glenn bitte zu uns kommen und auf der Bühne persönlich mit uns sprechen bei den CeBIT Global Conferences. Können Sie jetzt Ja sagen?
Sicher, gerne. Ja, natürlich, ich werde dann kommen. All right.
All right, Glenn, thank you very much. Glenn, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Dank Edward auch. Vielen Dank, dass Sie die ganze Stunde dabei gewesen sind. Draußen werden Bücher signiert. Vergessen Sie das nicht. Vielen Dank. Das war toll. Vielen Dank.
So, das war jetzt eine Stunde Information pur. Ich denke, dass wir, das verarbeiten und verdauen müssen, was da gesagt worden ist. Es war Neues dabei, es war Altes dabei, aber ich glaube, man kann auch neue Einsichten und Ansichten gewinnen zu dieser Thematik. Unterm Strich bleibt ein schaler Geschmack übrig über das, was die Politik und die Geheimdienste mit uns, mit dem normalen Bürger machen und wie machtlos wir letztendlich dagegen sind. Denn wir müssen uns unserer Macht bewusst werden, aber das wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir Menschen begriffen haben, dass unsere Informationen, unsere Daten Kapital sind, dass wir ausgenutzt und ausgeschlachtet werden datenmäßig und dass wir etwas dagegen tun müssen. Solange die Meinung vorherrscht, die ich überall antreffe, ich habe ja nichts zu verbergen, gut, wenn man das so sieht, wenn man der Meinung ist, nur weil man nichts zu verbergen hat, darf man ausgeleuchtet, durchleuchtet, veröffentlicht werden, dann wird sich die Welt nicht ändern. Aber ich glaube, sie wird sich ändern, weil diejenigen, die dieser Meinung sind, weniger werden nach meiner Meinung. So, jetzt meine ich aber, machen wir hier Schluss. Wir sind schon längst über die Stunde drüber, aber es hat sich gelohnt dieses Mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören und auch nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, ein schönes Osterfest, kann man ja heute noch sagen, weil das ja erst Samstagabend ist. Den Daumen nach oben und immer ein Bit übrig behalten, aber nur für uns, nicht für die anderen. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.